Der Mittelstand, wie wir ihn kennen, wird in 15 Jahren nicht mehr existieren. Wenn wir uns nicht um die Nachfolge als Hauptproblem Nummer 1 kümmern, werden bis dahin ausländische Investoren das Rückgrat der deutschen Wirtschaft übernommen haben. Das sagt mein heutiger Gast und viele spricht dafür, dass seine skeptische Analyse, sein Ausblick nicht ganz falsch ist. Darüber sprechen wir in dieser Folge.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Mir zugeschaltet ist jetzt Thorsten Lukas. Er ist Geschäftsführer der auf Nachfolge spezialisierten Realkapital Mittelstand, so heißt das Unternehmen. Wir haben seine These eben gehört, 10 bis 15 Jahre dauert es noch, wenn es so weitergeht wie jetzt, dass ausländische Investoren und Konzerne das Rückgrat der deutschen Wirtschaft im Mittelstand weitgehend übernommen haben, in ihrer Macht haben. Herr Lukas, danke erstmal für die steile These und hallo, herzlich willkommen hier im Podcast.
Vielen Dank.
So klare Worte hören wir gerne als Journalisten natürlich. Bevor ich aber darauf komme, vielleicht noch eine kurze Frage. Was ist Realkapital Mittelstand? Was machen Sie genau?
Also wir sind eine Beteiligungsgesellschaft, die sich dem Erhalt des regionalen Mittelstands verschrieben hat. Und wir haben uns ein ganz spezielles Segment Mittelstand auf die Fahne geschrieben, was typischerweise überall durchs Raster fällt. Das ist der normale Inhaber für den Mittelstand mit Firmengrößen oder Firmenwerten von 1 bis 10 Millionen Euro. Der ist typischerweise, zu groß für den normalen Nachfolger aus dem Unternehmen und aber auch viel zu klein für den, für die institutionellen Beteiligungsgesellschaften. Genau für diese Zielgruppe haben wir ein Angebot geschaffen, weil unseres Erachtens mit dem Mittelstand einfach, die Vielfalt und, die Lebensqualität einhergeht. Und wenn wir in 15 Jahren nur noch von Konzernen und Ketten dominiert werden, dann geht eben ganz viel verloren.
Da stimme ich total zu. Wir haben das Thema Nachfolger öfter hier im Podcast, aber auch bei uns auf der Seite eine große Serie, auch in der gedruckten Ausgabe. Es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, wenn man auf die Zahlen schaut, oder?
Absolut. Und man sieht an den Zahlen, dass es eine riesen Abgabedruck gibt und die Zahl der Nachfolger, die gewillt sind, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, die sinkt. Also die Lücke wird immer größer. Und deshalb kann man tatsächlich projizieren, dass wir, einen Großteil des Mittelstands verlieren werden, wenn wir nicht kurzfristig Lösungen schaffen.
Dann schauen wir mal, wie die aussehen können. Uns hören ja auch viele zu, die, Nachfolgethematik haben. Ich glaube, Punkt 1, da brauchen wir nicht lange drüber reden, ist das Thema rechtzeitig angehen, oder? Vielleicht nicht mit Mitte 70, sondern mit Mitte 50 eher. Was sagen Sie?
Kann ich schaden. Also das ist der erste Schritt. Die Erkenntnis, dass wenn es denn dann wirklich aufgrund des Alters notwendig ist, dass dann wirklich alles zusammenpasst und Nachfolger parat stehen, um genau in der Situation die Firma zu übernehmen, das ist schon Glückssache. Und jemand, der es darauf anliegt, spielt eben mit der Existenz seines Unternehmens. Und damit auch ein Stück weit mit Bausteinen seiner Rente wahrscheinlich. Das ist wirklich fahrlässig. Und wir sehen immer öfter, dass Mitte 50-Jährige, Ende 50-Jährige sich zu dem Schritt entscheiden, weil sie eben sagen, ich möchte gar nicht in diesen Druck geraten, der sich dann aufgrund des fortschreitenden Alters ergibt. Also je früher, desto besser, definitiv.
Viele sagen ja auch, das gilt übrigens auch für die Jüngeren, die eventuell dann sagen, nee, ich möchte gar nicht den Betrieb übernehmen. Diese Bürokratie, die ist natürlich so viel geworden, ich kann kaum noch gestalten. Die Hälfte meiner Zeit bin ich hier am Verordnungen lesen und neu umsetzen und so weiter. Das kennen wir. Kommen wir zur Lösung. Also, wie schließt denn Deutschland die Nachfolgelücke, ist das große Thema unserer Folge heute. Was ist Ihr Ansatz? Was ist dann so ein Weg, den Sie als erfolgreich ansehen?
Genau, Sie haben eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Zunehmende Bürokratie, zunehmende Komplexität, Fragilität der Märkte. Das sind alles Themen, die natürlich auch junge Leute abschrecken, eine Firma weiterzuführen. In der Vergangenheit war es eben so, dass also die die normalen Unternehmen, über die wir sprechen, also so mit Mitarbeiterzahlen von 20 bis 100, da gibt es typischerweise einen starken Mann, einen Gründer an der Spitze, und ich sag mal, der ist mit allen Themen konfrontiert. Ist der Einzelkämpfer, der Vertrieb macht, Technik macht, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterakquise, Bankenkommunikation. Und das wird mittlerweile zu viel. Deshalb ist unseres Erachtens, also muss man nicht nur, ich sag mal, mit Geld kommen und Firmen übernehmen, sondern man muss konzeptionell eine Lösung finden, die auch dieses Problem adressiert. Und deshalb ist uns total wichtig, dass wir nicht nur Beteiligungsgesellschaften sind, die Geld geben und einmal im Jahr zum Kassieren der Dividende kommen, sondern wir schaffen es, einen neuen Mittelstand zu schaffen, der, ich sag mal, gemeinschaftlich getragen ist und der Ressourcen, aufbaut und eben auch in der Gruppe nutzt. Vergleichbar ist das Ganze mit, ich sag mal, mit Landwirten, die schon, seit Jahrhunderten im Rahmen von Maschinenring, ich sag mal, mit Mähdrescher kaufen, sich einen Trecker kaufen, und nicht jeder braucht einen Mähdrescher, sondern es reicht auch, wenn ich mit meinen Nachbarn zusammen einkaufe, weil ich ihn eh nur in der Saison einige Wochen brauche. Und diesem Konzept folgend bündeln wir Themen wie Buchhaltung, Controlling, Marketing, IT etc., um sie eben auch zu professionalisieren. Weil die Firma mit 30 bis 40 Mitarbeitern hat normalerweise keinen Recruiter oder keine Recruiterin, und ist auch mittlerweile mit den sich verändernden Marktbedingungen einfach überfordert. Und da bieten wir eben Lösungen, aufwandsbezogen und sachgerecht.
Super spannender Punkt. Also Sie ziehen sozusagen die regionale Karte auch ein Stück weit, bilden regionale Cluster. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Und das folgt eben der Überzeugung, dass diese Unternehmen Inhaber geprägt, einfach von ihren Strukturen her Nachteile, Defizite haben gegenüber den angesprochenen Konzernen und Ketten. Wenn es sich gelingt, diese Kompetenzlücke zu schließen, dann ist die Wettbewerbsfähigkeit auch dieser kleineren Unternehmen gefährdet. Und dann ist auch eben die Nachhaltigkeit der Unternehmensnachfolger in Gefahr. Und ich sage mal, dann stirbt das Unternehmen vielleicht nicht durch den fehlenden Nachfolger, sondern eben weil einfach die Daseinsberechtigung nicht mehr da ist. Und deshalb haben wir die Überzeugung, dass es schon gelingen muss, in der Region Dinge zu bündeln, Synergien zu heben. Und das funktioniert natürlich auch nur in der Region, weil wenn das ein Unternehmen in Hamburg sitzt, das andere in München, dann wird es eben schwer, auf gemeinsame Personalressourcen zurückzugreifen und sich gegenseitig auszuhelfen. Das funktioniert nur in der Region.
Wie gesagt, wir reden ja von einer Unternehmensgröße, die Sie eben definiert haben. Die ganz wichtig nochmal zu verstehen, das ist nicht die ganz klein, aber da könnte es ja ein MBI oder MBO geben, weil das ist noch zu tragen durch eine Person, aber eben auch nicht von denen, wo Private Equity, Family Offices oder eben die größeren Unternehmungen, seien sie aus Deutschland oder so, zuschlagen können. Erst recht nicht die aus dem Ausland. Haben wir verstanden. Ich würde gerne noch mal ins Detail gehen, wie das genau funktioniert, wenn Sie so ein regionales Cluster bilden. Also wie gehen Sie zu den Unternehmen, oder können Sie ein Beispiel nennen?
Also unsere Unternehmensgruppe besteht mittlerweile aus 13 Firmen, die wir die letzten 6 Jahre übernommen haben. Und da sind wir eine Zeit lang sehr in die Breite gegangen, auch ganz bewusst, damit wir eben nicht, also hier in der Region ist natürlich die Automobilindustrie dominierend, aber wir können und wollen nicht ausschließlich an irgendeiner Branche hängen. Zumal unser Unternehmen eben auch von Investoren getragen wird, die eben auch, ich sag mal, eine Diversifikation benötigen. Mittlerweile haben wir aber artverwandte Branchen und clustern eben unsere Unternehmen auch in verschiedene Bereiche. Wir haben den Industriebereich, wir haben den Handwerksbereich und wir haben den Handelsbereich. Und natürlich ist es möglich, sich auch über verschiedene Unternehmens- oder Geschäftsmodelle hinweg auszuhelfen, weil wir haben beispielsweise drei Unternehmen im Metallbereich. Alle drei Unternehmen haben Fräsen, haben Fräser, Universalzentren, die zur Metallbearbeitung dienen. Und wenn in dem einen Unternehmen der Fräser krank wird, dann gibt es eben die Möglichkeit, aus dem anderen Unternehmen auszuhelfen. Folglich muss ich nicht, ich sag mal, auf Reserve noch Mitarbeiter einstellen für Urlaub oder Krankheitsausfälle, sondern solche Themen können in der Gruppe gelöst werden. Ein anderes Beispiel ist, dass wir zwei Fahrradhändler in der Region haben, wo wir eben auch hingegangen sind und gesagt haben, wir müssen bestimmte Infrastrukturvoraussetzungen schaffen, damit diese Fahrradhändler zusammenarbeiten können, zusammen am Markt auftreten können, sich größere Kunden wie jetzt in dem Fall VW VW hat gerade mit dem Fahrradleasing angefangen, erschließen zu können. Und ich sag mal, dazu brauche ich personelle Kapazitäten, logistische Kapazitäten. Und die hat eben der kleine einzelne Fahrradhändler vor Ort normalerweise nicht. Und ich sag mal, damit schließen wir auch eine Lücke zu den Discountern, die eben, ich sag mal, natürlich, ich sag mal, leistungsfähiger sind als der Fahrradhändler um die Ecke. Aber wir differenzieren uns eben durch einen ganz anderen Service vor Ort.
Habe ich verstanden, dann leben Sie natürlich auch ein bisschen das Frenemy-Modell, ne? Weil Sie haben in Ihrer Gruppe dann vielleicht ja sogar auch Wettbewerber, weil Sie, wie Sie gerade sagen, natürlich Zweier oder Dreier aus anderen Branchen, heißt natürlich, Sie könnten auch gemeinsam im Wettbewerb stehen, sollen aber trotzdem in dieser Form dann zusammenarbeiten. Ist das immer leicht? Weil so manchmal bei Familienunternehmen gibt es ja auch jahrzehntealte Ressentiments, das kannst du der Oma doch nicht antun, so nach dem Motto. Erleben Sie das oder ist einfach die Not zu groß in solchen Momenten?
Ich würde nicht sagen die Not, sondern ich sag mal, die Vision muss stark genug sein und der verbindende Gedanke, weil ich sag mal, wir träumen ja nicht von einer Perlenkette an Unternehmen, ich sag mal, die nebeneinander her existieren, sondern ich sag mal, unser Ziel ist es eben, eine Unternehmensfamilie in der Region aufzubauen, wo jeder dem anderen hilft. Und wenn wir über die beiden Fahrradhändler beispielsweise sprechen, dann beackern die nicht tatsächlich nicht den gleichen Ort, aber natürlich sind sie im gleichen Segment tätig und natürlich könnten sie sich ja auch ich sag mal Fahrradkunden eben abwerben. Aber die Themen, die wir gemeinsam erreichen können, ich hatte vorhin das Beispiel gebracht mit dem Thema Bike Leasing für VW. Also ich sag mal, da haben wir aktuell eine Filiale eröffnet, die von beiden Unternehmen betrieben wird. Und die eben auch beiden Unternehmen nutzt und die Synergien und die Vorteile, die Chancen, die sich aus dieser Kooperation ergeben, sind einfach viel größer, als ich sag mal, das eine Fahrrad, was der eine dem anderen vielleicht mal irgendwann abluchst. Und ich sag mal, das bedingt natürlich Leute, die wir finden müssen, die diese Vision teilen und diesen Gemeinschaftsgedanken mittragen. Aber das versuchen wir eben auch gleich am Anfang, ich sag mal, auch herauszufiltern, ob diese Person eben auch in dieses Modell passt, weil es ist vielleicht auch nicht für jeden das geeignete System. Wenn jemand Einzelkämpfer ist und auch bleiben möchte, dann kann das gerne tun, aber dann eben außerhalb unserer Gruppe.
Wenn Sie von Ihrer Region auch eben gesprochen haben, das ist Braunschweig, müssen wir auch noch der Form halber sagen, also automobilgeprägt, klar, Wolfsburg nicht so weit weg, mit dem Fahrrad ein bisschen weit, aber auf jeden Fall nicht so weit weg, dass da nicht ein logischer Anknüpfungspunkt besteht. Nun haben Sie auch Investoren, und wie überzeugen Sie die von diesem Ansatz oder was finden die gut daran? Sonst wären Sie ja nicht Ihre Investoren, nehme ich an.
Es gibt eigentlich immer zwei Komponenten. Das eine ist, natürlich sind Investoren auch ein Stück weit auf Rendite aus und angewiesen. Das Charmante ist, dass wir uns ja in dem Segment befinden, wo eigentlich ein sehr großer Abgabedruck herrscht und wir wirklich einen Käufermarkt haben. Typischerweise investieren wir zum 4- bis 6-fachen des EBIT und des Vorsteuerergebnisses. Und haben von daher, ich finde, eine sehr attraktive Renditeperspektive. Das heißt, wir kaufen eigentlich ein Return on Investment auf unser eingesetztes Kapital von im Schnitt 20%. Das, ich meine, ist kein Hexenwerk, sondern es ist tatsächlich der Situation geschuldet, dass das Angebot an zur Nachfolge stehenden Unternehmen und die Nachfrage relativ weit auseinanderklafft. Das ist ein Aspekt, wobei wir mit ungefähr 70 Aktionären, da ist eine Bank dabei, da ist eine Bürgerstiftung dabei, da sind ein paar andere Stiftungen dabei, Privatinvestoren, aber ganz viele aktive und ehemalige Unternehmer, die eben nicht nur wegen der sich abzeichnenden Rendite bei uns investiert sind, sondern weil sie eben daran interessiert sind, in die Region zu investieren, die Wirtschaftsstruktur in der Region zu erhalten. Und eben noch eine Wirkung mit ihrem Kapital zu erzielen, trotzdem aber auch eine sehr attraktive Rendite zu erzielen. Also das heißt, die Verbindung zwischen Impact und Rendite, die ist eigentlich relativ schnell rüberzubringen, weil das Aussterben des Mittelstands, ich sag mal, niemand gut findet. Und von daher braucht es gar nicht allzu viel allzu viel, also die Begeisterung ist relativ schnell da.
Vielleicht zum Abschluss noch, das Thema Bürokratie haben wir am Anfang gekratzt, schließen wir einen Kreis ein Stück weit. Das wird ja auch mehr. Also klar, Unternehmen größerer Größe müssen ESG-Berichterstattung machen, Lieferkettengesetz und so weiter in all den Facetten. Aber das trifft natürlich auch kleinere, die per se ja nicht müssen, aber natürlich trotzdem auch, ich meine, dieser Regelwust mit komplexen Anforderungen spielt ja diesem genossenschaftlichen Idee, dieser Idee ja auch in die Karten, oder?
Momentan belastet es uns natürlich, weil wir eben auch, wir sprachen das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung an, jedes unserer Unternehmen wäre per se nicht berichtspflichtig. Als Gruppe sind wir berichtspflichtig. Das heißt, wir müssen eben auch den kleineren Unternehmen bestimmte Dinge abverlangen und auferlegen, die im Rahmen des großen Ganzen wichtig sind. Jetzt kann man das als notwendiges Übel ansehen oder als notwendige Bürokratie. Wir sehen das Thema halbwegs gelassen, weil wir natürlich sagen, als Unternehmensgruppe haben wir auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Weil wie können wir von einem 30-Mann-Unternehmen erwarten, dass er sich nachhaltig ausrichtet und an bestimmten Dingen arbeitet, wenn wir es als Unternehmensgruppe nicht vorleben. Und das ist auch Teil unserer Vision, dass wir in der Gruppe in der Lage sind, Dinge nicht nur quantitativer Natur, sondern auch qualitativer Natur vorzudenken und in die Unternehmen zu tragen, auf die neben den tausend anderen Themen, ich sag mal, der Geschäftsführer bestimmt nicht kommen würde oder die Priorität nicht drauflegen würde. Das heißt, durch diese Bündelung tragen wir auch eben dazu bei, dass die Ausrichtung der Unternehmen zukunftsfähiger wird in jegliche Richtung. Und es ist, ich sag mal, nicht nur Selbstzweck, sondern es ist allein auch, ich sprach vorhin das Thema Recruiting an, die Mitarbeiter werden zu Recht anspruchsvoller und arbeiten nicht nur fürs Gehalt, sondern eben auch, ich sag mal, für einen gewissen Sinn und den versuchen wir eben auch zu schaffen und darzustellen.
Gutes Schlusswort, wie ich finde. Thorsten Lukas war das Geschäftsführer von Realkapital Mittelstand. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Ihre Zeit. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.